Scheiterhaufen eingeäschert, also kein Krematorium. Und erst 1878 erlaubte dann der Herzog Ernst II. Von Sachsen, Coburg und Gotha den Bau des ersten deutschen Krematoriums, das dann eben, wie gesagt, mit der ersten Leichenverbrennung am 10. Dezember 1878 eröffnet wurde. Und danach folgten Krematorien in Heidelberg 1891, in Hamburg 1892. Und diese erstmalige Verbrennung von Leichen im Zuge der Religion ist zurückzuführen auf eine Entscheidung von Karl dem Großen im Jahre 800 oder knapp danach, das weiß ich jetzt nicht ganz genau aufs Jahr, als er die Leichenverbrennung verboten hat. Und der Hintergrund war damals die christliche Religion. Und das wurde dann, das hat wie gesagt, ungefähr 1000 Jahre gehalten. In Europa jedenfalls. Wie es in anderen Teilen dieser Welt war, weiß ich nicht so ganz genau. Letzter Punkt. 1901 ist der Tag, an dem zum ersten Mal die Nobelpreise verliehen worden sind. Die Nobelpreise, die auf den Todestag Alfred Nobels zurückgingen. Er ist nämlich am 10. Dezember gestorben und 1901 ist dann zum ersten Mal, sind die Nobelpreise, muss man dazu sagen, erstmals verliehen worden. Damals waren übrigens auch zwei Deutsche unter den Preisträgern, und zwar Emil von Behring, der für Medizin den Nobelpreis bekommen hat, und Wilhelm Conrad Röntgen, der ihn für Physik bekommen hat. Das ist nun also 124 Jahre her. So lange gibt es das schon und so lange wird er hoch angesehen, dieser Nobelpreis. Nicht unumstritten in den einzelnen Entscheidungen, wie alles andere auch, aber hoch angesehen immer noch in der wissenschaftlichen Welt. Jetzt habe ich im Anschluss an so viele Daten, und diese Daten haben uns dann auch schon in die zweite Stunde dieser Sendung geführt, jetzt erstmal einen Song, der die Einzigartigkeit von bestimmten Entwicklungen zu beschreiben versucht, in diesem Fall allerdings gemünzt auf Menschen, und der heißt »Nothing Compares to You«.
Been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take. Yeah.
Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Da muss ich husten. Nicht deswegen, weil mir der Song nicht gefällt, sondern deswegen, weil ich eben husten muss. Manchmal ist das so. Wir kommen zu einem Wortbeitrag, den ich selber gemacht habe und der, wie so oft an den Mittwochen, ist das der Plural von Mittwoch oder Mittwochs? Nee, Mittwochen. Wobei ich ja immer noch unklar und damit hadere, dass es der Mittwoch heißt, weil die Woche weiblich ist und die Mitte ist auch weiblich. Und warum sollte dann der Mittwoch eigentlich männlich sein und der heißen? Das habe ich aber schon ein- oder zweimal in dieser Sendung mitgeteilt, dass ich damit hadere. Das wird auch so bleiben. Nicht hadern werde ich mit dem, was jetzt kommt, nämlich mit neuesten Meldungen aus der Wissenschaft. Und ich habe heute als Generalthema genommen das Thema Gleichheit und Unterschiede. Und daran wird sich dann auch noch ein Ereignis des 10. Dezember anschließen. Aber jetzt hören wir erstmal die Wissenschaftsecke von heute, Folge 50, Gleichheit und Unterschiede. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke befasst sich mit einem Thema, das uns im Grunde tagtäglich beschäftigt. Nämlich mit der Frage, ob wir das, was wir eigentlich gleich behandeln sollten, tatsächlich auch gleich behandeln. Und mit ein paar Gründen, warum das so ist oder besser, warum es so sein könnte. Die erste Meldung allerdings betrifft gar nicht den Menschen, sondern den Kuckuck. Wir alle wissen, dass das Kuckucksweibchen die eigenen Eier nicht selber ausbrütet. Sie delegiert diese Tätigkeit an andere Vogelarten. Dazu schiebt sie einer anderen Vogelart das eigene Ei unter. Erste Frage, wie schafft das Kuckucksweibchen es, ein Ei zu legen, das der Wirtsvogel nicht als fremdes Ei erkennen kann und dann aus dem Nest befördert? Die Antwort ist, das Kuckucksweibchen legt Eier, die optisch den Eiern des Wirtsvogels gleichen. Auch das wissen wir. So kommt es also, dass das Kuckucksei sowohl leuchtend blau als auch weiß, grünlich, gesprenkelt oder gestreift sein kann. Es gibt also beim europäischen Kuckuck gewissermaßen unterschiedlich farbig legende Weibchen. Nun kann sich das Kuckucksweibchen die Farbe seiner Eier aber offenbar nicht aussuchen. Vielmehr legt jedes Weibchen immer gleich gefärbte Eier, womit es auch auf die Art der Wirtsart festgelegt ist. Und das kann eigentlich nur in der Genetik angelegt sein. Das ist nun allerdings verblüffender, als man zunächst meinen mag. Denn wenn sich eine Gruppe in einem genetischen Merkmal von allen anderen unterscheidet, wie wird dann gewährleistet, dass nicht auch andere genetische Merkmale sich auseinanderentwickeln und dann mit der Zeit unterschiedliche Kuckucksarten sich herausgebildet haben? Das aber ist genau nicht der Fall. Die riesige Kuckuckspopulation ist in Eurasien genetisch fast identisch. Es gibt also in dieser Region nicht unterschiedliche Unterarten von Kuckucken. Ein internationales Forscherteam um die beiden Evolutionsbiologen Justin Merendoon und Jochen Wolf von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München hat nun die Zusammenhänge weitgehend aufgedeckt. Die Frage war, wie kann die passende Eierfarbe zuverlässig von Generation zu Generation weitergegeben werden? Die Analysen der Forschenden aus München haben ergeben, dass die Grundfarbe der Eier fast ausschließlich über das weibliche Geschlechtschromosom, das sogenannte W-Chromosom, und die Mitochondrien vererbt wird. Die Musterung der Eier hingegen hängt stärker von den sogenannten autosomalen Genen ab. Das sind die Gene, die nicht an der Bestimmung des Geschlechts beteiligt sind. Die Vererbung über das W-Chromosom stellt nun sicher, dass Töchter immer Eier mit derselben Grundfarbe wie ihre Mütter legen. Andererseits können sich die Weibchen mit beliebigen Männchen paaren, ohne dass die Anpassung an einen bestimmten Wirtsvogel dabei verloren geht. Ganz unabhängig hiervon schützt diese Vererbung den Kuckuck aber natürlich nicht vor den Gefahren der Gegenwart. In vielen Regionen Europas nehmen die Bestände des Kuckucks deutlich ab, weil der Lebensraum dieses Vogels schwindet. Der Kuckuck droht in Europa auszusterben. Und hierbei spielt auch der Klimawandel eine bedeutsame Rolle. Denn er führt dazu, dass die Wirtsvögel des Kuckucks früher zu brüten beginnen. Und wenn der Kuckuck aus seinem Winterquartier zurückkommt, kann er seine Eier dann nicht mehr anderen unterschieben, weil diese eben nicht mehr brüten. Vielleicht also wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als irgendwann selbst zum Brüten überzugehen oder sich auf den Klimawandel auch einzulassen und nicht nur über den Winter hier zu bleiben, sondern auch seine Eier früher zu legen. Die zweite Meldung befasst sich mit dem Verhalten von Verwaltungen. In den vergangenen Jahren haben rechtspopulistische Parteien über fast alle westlichen Demokratien hinweg enorme politische Erfolge verzeichnet. Mit diesem Prozess der politischen Etablierung geht häufig auch eine Normalisierung fremdenfeindlicher Einstellungen einher. Das ist bisher vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen dieser Entwicklung auf das Wahlverhalten untersucht worden. Eine neue Studie des Exzellenzclusters The Politics of Inequality an der Universität Konstanz hat nun gefragt, wie sich diese Normalisierung auf die Verwaltungspraxis in deutschen Jobcentern auswirkt. In einem Experiment wurden 1400 FallbearbeiterInnen aus 60 deutschen Jobcentern fiktive Zeitungsartikel über Sozialbetrug durch rumänische Staatsangehörige vorgelegt. Im Anschluss daran sollten sie Entscheidungen zu authentisch gestalteten, aber simulierten Bürgergeldanträgen treffen. Das Ergebnis? Nach der Lektüre eines Artikels über angeblichen Sozialbetrug wurden die Anträge von rumänischen StaatsbürgerInnen auf Sozialleistungen als weniger glaubwürdig eingeschätzt. Ein Hinweis auf gruppenspezifische Diskriminierung. Dieser Effekt verstärkt sich in Regionen, in denen skeptische Einstellungen gegenüber Migration besonders ausgeprägt sind. Hier stieg das Risiko, dass rumänische Staatsangehörige anders behandelt wurden als Antragstellende mit deutscher Staatsangehörigkeit, obwohl sie gleichermaßen für Sozialleistungen berechtigt waren. Gleichzeitig zeigte sich ein gegenteiliger Effekt bei ausländischen Staatsangehörigen, die im Zeitungsartikel nicht explizit genannt wurden. Die Mitarbeitenden im Jobcenter reagierten auf deren Antrag mit geringerer Skepsis und teilweise größerer Hilfsbereitschaft. Diese Form der Ungleichbehandlung bezeichnet die Forschung als positive Diskriminierung. Gerald Schneider, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Konstanz und Co-Autor der Studie, sagt dazu, ich zitiere ihn, Wo gesellschaftliche Vorurteile stark ausgeprägt sind und Medien negative Bilder von Migration verbreiten, können sich diese Einstellungen direkt in der Arbeit staatlicher Behörden widerspiegeln. Zitat Ende. Doch das Phänomen tritt nicht nur in den Teilen von Deutschland auf, in denen Ressentiments gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte bereits weit verbreitet sind. Stefanie Rüß, Postdoktorandin an der Zeppelin-Universität und korrespondierende Autorin der Studie, ergänzt, ich zitiere sie, negative Schlagzeilen über Migration aktivieren unbewusst Stereotype, die bestimmen, welche dieser Personengruppen als verdächtig, hilfsbedürftig oder weniger glaubwürdig gelten. Diese subtilen Formen der Diskriminierung sind gefährlich, da sie schwieriger zu erkennen sind und sich auf weitere Entscheidungsprozesse auswirken können. Das zeigt, wie eng Medien, gesellschaftliche Normen und Verwaltungsentscheidungen miteinander verwoben sind. Zitat Ende. Um solchen Erscheinungen entgegentreten zu können, wären laut den AutorInnen beispielsweise gezielte Medienkompetenztrainings, standardisierte Entscheidungsprozesse sowie eine ausgewogenere regionale Berichterstattung über Migration nötig. Nur so könne gewährleistet werden, dass Sozialleistungen auf Grundlage objektiver Kriterien und nicht auf Basis gesellschaftlicher Stimmungen vergeben werden. Eine dritte Meldung befasst sich mit der Berichterstattung über Minderheiten in Medienberichten. Hier sollte man annehmen, dass über Minderheiten ähnlich gut oder schlecht berichtet wird wie über Mehrheiten. Das ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr wird in Medienberichten häufig die Zugehörigkeit von Personen zu Minderheitengruppen, zum Beispiel wegen des Herkunftslandes, ausdrücklich erwähnt. Mehrheitszugehörigkeiten werden demgegenüber meist gar nicht erwähnt. Das kann natürlich auch an Vorurteilen gegenüber Minderheiten liegen. Wir hatten ja in der gerade erst angesprochenen Meldung mit solchen Fällen zu tun. Möglicherweise spielt dabei aber auch ein grundlegendes kognitives Prinzip eine Rolle, für das es wohl noch gar keinen Begriff gibt. Menschen neigen nämlich dazu, seltene oder auffällige Merkmale eher zu bemerken und weiter zu verbreiten als häufige oder redundante Merkmale. Und dass künstliche Intelligenz in dieser Eigenschaft den Menschen eher noch übertrifft, haben wir in früheren Ausgaben der Wissenschaftsecke auch nicht erst einmal thematisiert. Untersucht hat diesen Zusammenhang ein Forschungsteam um Dr. Anna Schulte in der Sozialpsychologie der Ruhr-Universität Bochum. Das Forschungsteam führte 5 Studien mit insgesamt über 900 Teilnehmenden sowie eine Analyse 6 großer Sprachmodelle wie ChatGPT durch. In einer der Studien erhielten die US-amerikanischen Teilnehmenden eine fiktive FBI-Pressemitteilung zu einem kriminellen Vorfall inklusive Täterbeschreibung, Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe, Herkunftsland, Kleidung und weitere Merkmale. Die Zugehörigkeit des Täters zu einer gesellschaftlichen Mehrheit oder Minderheit wurde über das Herkunftsland systematisch variiert. Entweder stammte der Täter aus den USA oder aus einem der Länder mit den größten Einwanderungsgruppen in den USA, Mexiko, Indien, China, Philippinen, El Salvador, Vietnam, Kuba, Dominikanische Republik, Guatemala, Korea und eine zufällige Zuweisung. Die Teilnehmenden sollten die Informationen in einem kurzen Text für einen Nachrichtenartikel zusammenfassen. Die Forschenden ihrerseits werteten aus, ob die Herkunft des Täters erwähnt wurde oder nicht. Zitat: Die Ergebnisse zeigten, dass die Herkunft mehr als 3-mal so häufig genannt wurde, wenn der Täter einer Minderheit angehörte, unabhängig davon, ob die Teilnehmenden selbst einer Minderheit angehörten. Zitat Ende. Das berichtete Anna Schulte. Da dieser Befund durch motivationale Erklärungen wie Vorurteile erklärbar sein könnte, wurde die Studie mit positiven Ereignissen wiederholt. Diesmal ging es statt um kriminelle Vorfälle um Lottogewinne oder wissenschaftliche Durchbrüche. Hier zeigte sich der Effekt noch deutlicher. Die Herkunft der Hauptperson wurde fast viermal so häufig erwähnt, wenn die Person einer Minderheit angehörte. Zitat: Diese Studie ist besonders zentral, da sie zeigt, dass es primär um die kommunikative Hervorhebung distinkter Merkmale geht und nicht um eine spezifisch negative Darstellung von Minderheiten. Zitat Ende. So hat es Anna Schulte dargestellt. Das Forschungsteam ließ dieselbe Aufgabe außerdem von 6 verschiedenen KI-Sprachmodellen bearbeiten. Dazu wurden je 1000 negative und positive Szenarien erstellt und den Modellen als Prompts vorgelegt, mit der Aufforderung, die Informationen für einen Nachrichtenartikel zusammenzufassen. Und das Ergebnis war: KI-Modelle erwähnen die Minderheitenzugehörigkeit noch häufiger als Menschen, sowohl in negativen als auch in positiven Kontexten. Warum sie diese Tendenz stärker zeigen, ist noch nicht eindeutig geklärt. Zitat: Die Befunde legen nahe, dass KI-Modelle statistische Muster aus ihren von Menschen erzeugten Trainingsdaten übernehmen und dabei bestehende Kommunikationstendenzen übergeneralisiert wiedergeben. Hier besteht jedoch noch weiterer Forschungsbedarf. So fasst Anna Schulte zusammen. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass keine bewusste Abwertung von Minderheitengruppen stattfindet, folgert sie. Die Forschenden sehen eher ein grundlegendes kognitives Prinzip hinter der übermäßigen Betonung von Minderheitsmerkmalen. Dennoch führt diese Tendenz dazu, dass Minderheitengruppen in den meist negativen Medienkontexten überproportional sichtbar werden. Ein Phänomen, dass die Forschungsgruppe als Minderheitendilemma bezeichnet. Medienschaffende, die sich des Effekts bewusst sind, können ihn theoretisch abmildern, indem sie konsequent immer oder nie die Herkunft erwähnen. Beide Ansätze sind jedoch problematisch. Da Menschen generell an distinkten Informationen interessiert sind, kann das Weglassen solcher Angaben das Vertrauen in eine Nachrichtenquelle auch mindern. Umgekehrt kann das durchgängige Nennen aller Merkmale von allen Tätern den Eindruck erzeugen, dass überflüssige und unwichtige Informationen vermittelt werden, was das Vertrauen in die Nachrichtenquelle ebenfalls schwächen kann. Wie man es macht, macht man es falsch. Und ganz zum Schluss dieser Wissenschaftsecke kommt noch ein Buchhinweis zum Thema. Warum reagieren wir so emotional, wenn andere Menschen anders aussehen, anders leben oder anders denken als wir? Warum werden aus sachlichen Diskussionen über Geschlecht, Migration, Ost-West oder Inklusion konfliktreiche Kulturkämpfe in der Öffentlichkeit und in Social-Media-Kanälen? Mit diesen und weiteren Fragen setzt sich Professor Dr. Berthold Meyer, Inhaber der Professur Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz, in seinem ersten populärwissenschaftlichen Sachbuch auseinander. Es heißt Anders, was wir aus der Psychologie über den Umgang mit Unterschieden lernen können. Er erläutert in dem Buch, warum uns der Umgang mit Unterschieden so schwerfällt, und zeigt Wege aus der Polarisierung auf, die sich dadurch ergeben. Er erläutert die psychologischen Mechanismen hinter Stereotypen und dem Rechtspopulismus und macht deutlich: Wer versteht, wie unsere Psyche funktioniert, kann bewusst anders handeln. Meyer erklärt, wie soziale Kategorisierung in unserer Gesellschaft funktioniert, warum wir automatisch in Wir und Die denken und wie der Rechtspopulismus symbolische Bedrohungen inszeniert. Anhand seiner eigenen Erfahrungen und aktueller Forschung zeigt der Psychologe, dass Vielfalt zur Ressource werden kann und dass eine empathischere Gesellschaft nicht nur möglich, sondern notwendig ist. Sein Buch soll deshalb als Orientierungshilfe dienen und Lösungsansätze für Konflikte liefern. Ich zitiere den Autor, der zu seinem Buch gesagt hat: Ich habe versucht, psychologische Forschung aus mehreren Jahrzehnten in verständliche Einsichten zu übertragen und so für die alltägliche Praxis nutzbar zu machen. Ich möchte zeigen, wie sich jeder selbst aus dem Teufelskreis von Vorurteilen und manifesten Meinungen befreien kann. Zitat Ende. Ich nenne noch einmal die Daten zu dem Buch: Berthold Meyer mit EY, Anders, was wir aus der Psychologie über den Umgang mit Unterschieden lernen können. Erschienen ist das Buch bei Ullstein. Es hat 352 Seiten. Und zu ergänzen zu diesem Buch ist vielleicht, dass es Ende November auf den Markt gekommen ist, also im Grunde genommen brandneu und deswegen hoffentlich auch hochaktuell. Ich habe die Besprechung entnommen aus einer Meldung, aus einer Wissenschaftsmeldung. Gelesen habe ich das Buch selber noch nicht. Dass ich die Wissenschaftsecke überschrieben habe mit dem Thema Gleichheit, ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern verbunden, denn heute am 10. Dezember ist auch ein wesentlicher Jahrestag. 1948 nämlich hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Es handelt sich zwar um eine rechtlich nicht bindende Resolution der Generalversammlung der Vereinigten Nationen, aber sie hat ihre Wirkung. Und sie beginnt mit den Worten: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Verkündet wurde sie in Paris im Palais de Chaillot. Sie umfasst insgesamt 30 Artikel und es hat auch Nachfolger dazu gegeben. Zum Beispiel gibt es noch eine Europäische Charta der Menschenrechte, eine Europäische Menschenrechtskonvention, die am 4. November 1950 verabschiedet worden ist und weitgehend von der UN-Charta beeinflusst wurde. Und in Form der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bildet sie die Basis der Bestrebungen zu einer gemeinsamen Verfassung der Europäischen Union, die allerdings ja nicht zustande gekommen ist. Parallel, nicht zeitlich parallel, aber einen parallelen Versuch gibt es auch in dem islamischen Kulturraum. Im Jahre 1990 nämlich beschloss die Organisation der Islamischen Konferenz die Kairoer Erklärung der Menschenrechte, die inhaltlich allerdings erheblich von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen abweicht, obwohl sie im Wortlaut ähnlich gehalten ist. Sie garantiert zum Beispiel nicht die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und sie garantiert nicht ein Recht auf freie Wahl der Religion oder des Ehepartners. Und weiter stellt sie alle dargestellten Rechte unter den Vorbehalt der islamischen Scharia. Dann gibt es noch eine arabische Charta der Menschenrechte, die 2004 von der Arabischen Liga beschlossen worden ist und die näher an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen liegt. So viel also an diesen bedeutsamen Beschluss und an diesen bedeutsamen Tag, was die Menschenrechte anlangt. Ich habe einen Song rausgesucht, der so ein bisschen an das Thema Gleichheit, nicht an das Thema Menschenrechte anschließt, nämlich von Peter Tosh, Equal Rights. Musik.
crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. I need equal rights and justice.
Justice,
Peter Tosh, Equal Rights, Gleichheitsrechte. Das Thema Gleichheit ist ein juristisch außerordentlich kompliziertes, weil man immer nicht so richtig weiß, wenn man zwei Sachen miteinander vergleicht. Erstens, vergleichen kann man natürlich alles miteinander, aber es wird gemeinhin dann gefragt, ist das wirklich miteinander vergleichbar, was man da miteinander vergleicht gerade eben? Und das Zweite ist dann die Frage, und wenn man es denn dann gleich behandeln will, tut man das auf dem in Anführungsstrichelchen niedrigeren Niveau oder auf dem höheren Niveau? Es wird immer so getan, als ob Gleichheit nur dadurch hergestellt werden kann, dass man, wenn etwas auf einem niedrigeren Niveau wird, angesiedelt ist, dass das dann auf ein höheres Niveau gehoben werden kann. Gleichheit kann aber natürlich auch dadurch hergestellt werden, dass man etwas, was auf dem höheren Niveau ist, dann auf ein niedrigeres Niveau überführt. Und dann sind wir plötzlich bei der Frage der Ungleichheit von Vermögen und Einkommen und ähnlichen Themen mehr. Mit dem will ich mich jetzt aber nicht näher und länger beschäftigen, obwohl es das wirklich wert wäre. Aber wir kommen zu einem Thema, das in letzter Zeit ganz brandaktuell geworden ist und auch ganz brandheiß diskutiert wird, nämlich dem Thema Wehrpflicht. Wir wissen, dass der Bundestag in der vergangenen Woche, am Freitag, glaube ich, war es, dazu einen Beschluss gefasst hat, der zunächst einmal die freiwillige Wehrpflicht, kann man dann nicht sagen, aber die freiwillige Entscheidung in den Vordergrund stellt. Und es hat dazu erhebliche Proteste gegeben, genau an diesem Freitag. Es hat Schulstreiks, kann man sagen, gegeben, so wurde es jedenfalls bezeichnet. Und auch in Erfurt hat ein solcher stattgefunden. Und die Kollegin Caro hat diesen Streik beobachtet, die entsprechende Demonstration begleitet und hat mit Schülerinnen und Schülern, die dabei waren, gesprochen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Werden das die Schritte der Jugend in der Zukunft sein? Nach dem aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen ab dem Januar 2026 alle 18-Jährigen einen Fragebogen zur Wehrdiensttauglichkeit bekommen. Alle jungen Männer sollen zusätzlich verpflichtend gemustert werden. Eine bundesweite Initiative hat deshalb am 5. Dezember zu einem Schulstreik aufgerufen. Auch in Erfurt haben sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler an dem Streik beteiligt. Sie sagen ganz klar, eine Wehrpflicht gibt es nur ohne uns.
Also wir sind hier, weil wir gegen eine Wehrpflicht und generell gegen Krieg sind. Auch wenn es uns jetzt nicht direkt betrifft, sondern erstmal ja generell so Jungs und halt Männer. Aber wir wollen es halt auch für alle einfach generell nicht und sind dagegen, ja.
Ja, wir finden es halt extrem wichtig. Es geht hier auch nicht nur um uns, es geht um alle Schüler und Schülerinnen in Deutschland. Und deswegen finden wir es einfach extrem wichtig, hier zu sein und uns dafür einzusetzen.
Also ich bin hier, da ich sehr viele Kollegen habe, die tatsächlich schon über 18 sind und ich keine Lust habe, dass die eingezogen werden, weil das wäre scheiße. Weil ich sage immer, Studentenfutter statt Kanonenfutter.
Weil ich einfach gegen die Wehrpflicht bin und ich finde, das geht gar nicht, dass sie das wieder einführen wollen. Das war einmal abgeschafft und das soll nicht wieder zurückkommen.
Wir sind heute hier, um gegen die Wiedereinführung von der Wehrpflicht zu demonstrieren. Ich bin gegen die Wehrpflicht, weil ich denke, es sollte jedem die Wahl gelassen werden, ob man kämpfen gehen möchte oder ob man lieber in den Zivildienst gehen will.
Ich finde es nicht richtig, dass einfach über uns entschieden wird, ohne uns zu fragen.
Mit Redebeiträgen ging es dann um 10 am Theaterplatz los.
Die Wehrpflicht ist zwar noch nicht geschlossen, was heute Abend angegriffen ist auf dem Papier.
Deshalb gehen wir heute nicht zur Schule, sondern streiken gegen die Wehrpflicht und gegen alle Zwangsdienste. Statt Milliarden in Waffen zu stecken, fordern wir Milliarden für Bildung, bessere Ausbildungsplätze, das Klima und für unsere Zukunft. Zeigen wir der Politik, was wir von ihren Plänen halten. Lasst uns gemeinsam laut werden.
Die Route ging dann entlang vieler Schulen in Erfurt und endete schließlich im Hirschgarten. Viele Organisationen zeigten sich solidarisch zu den Protesten. Marlene Theisel, Referentin für Soziales vom Schülerparlament, sagte mir in einem Statement:
Wir als Schülerparlament finden es sehr wichtig, den Erfurter Schulstreik zu unterstützen. Er geht heraus aus einer bundesweiten, überparteilichen Initiative, die sich dafür einsetzt, dass junge Menschen nicht zu so einer Pflicht gezwungen werden. Dieses Gesetz, was im Bundestag jetzt leider auch schon verabschiedet wurde, wurde ohne die Beteiligung von jungen Menschen eingeführt. Das ist unfair gegenüber den jungen Menschen, die ihre Zukunft selber entscheiden sollen. Die selber entscheiden sollen, ob sie ein halbes Jahr in die Grundausbildung gehen wollen oder ob sie gezwungen werden. Auch zur Musterung schon gehen zu müssen, ist ein Zwang. Allein schon den Brief beantworten zu müssen. Wir stehen gegen diesen Zwang und für die Freiheit von jungen Menschen, ihre Entscheidungen über die Zukunft selber zu treffen. Wir müssen uns für unsere Freiheit einsetzen und darum unterstützen wir den Schulstreik.
Und auch von den Organisatorinnen und Ordnern gab es ein klares Statement zur Wehrpflicht.
Als Ordner und Organisatoren sind wir natürlich auch gegen die Wehrpflicht eingestellt. Wir haben auch maßgeblich eben an dem Schulstreik heute gearbeitet und wir sind eben gegen jegliche Zwangsdienste, vor allem wenn sie zum Krieg oder zur Kriegsvorbereitung dienen.
Auf die Kritik, welche vor allem auf Social Media laut wurde, dass es sich bei dem Streik um Schulschwänzen handelte, reagierten die etwa 600 Schülerinnen und Schüler mit Gelassenheit und Unverständnis.
Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Schulbefreiung geholt, deswegen, wir finden jetzt auch, das stimmt nicht, weil wir uns ja für etwas Wichtiges einsetzen und deswegen finde ich jetzt nicht, dass das unter Schulschwänzen zählt.
Und selbst wenn es Schulschwänzen wäre, es geht ja hier um was Wichtiges und deswegen ist es eigentlich unwichtig. Und wenn alle darauf pochen würden, dass wir immer alle in die Schule gehen, würde sich auch nie was ändern.
Also ein Schulschwänzen ist ja dann eher sowas, was man so öfters macht. Und ich meine, so eine einmalige Sache, so 2 Schulstunden, die jetzt mal oder 4 Schulstunden oder wie auch immer, wie oft man fehlt an einem Tag, das wird jetzt keinem komplett unhauen, das wird jetzt keine Ausbildung zerstören. Und ich finde dafür, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, Wehrpflicht. Und ich finde, das sollte man einfach mal übersehen. Und das ist jetzt auch nicht so deep, wenn man jetzt mal 4 Stunden verpasst.
Es ist halt kein Schulschwänzen, weil man schwänzt, weil man keine Lust auf Unterricht hat. Und wir werden halt einfach nicht gehört, wenn wir nach der Schule zum Beispiel einfach auf eine Demo gehen. Das interessiert die halt nicht. Und wenn man halt jetzt in der Schulzeit ganz viele Schüler und Schülerinnen nicht kommen, dann fällt es halt wirklich auf, dass man das nicht möchte und dass wir damit wirklich teilweise einfach ein Problem haben. Also ich finde, das ist auf gar keinen Fall Schulschwänzen.
Ich sage nicht, dass es Schulschwänzen ist, weil wir sind hier, um was für unsere Zukunft zu tun. Und jeder, der sagt, das ist Schwänzen, der hat irgendwas nicht richtig verstanden.
Genau. Ansonsten, wir haben ja auch einen Antrag gestellt. Das ist für den Zeitpunkt natürlich entschuldigt.
Die Initiative machte bereits in ihrer Pressemitteilung deutlich, es wird weitere Streiks und Demonstrationen geben.
Soweit also die Reportage von Caro. Vielen Dank dafür über den Wehrpflichtstreik am 5.12. in Erfurt. Möglicherweise sehe ich es deswegen anders, weil ich, als ich so alt war wie diejenigen, die da interviewt worden sind, noch eine Wehrpflicht realisiert wurde, die ich allerdings, zu der ich nicht herangezogen worden bin selber, deswegen, weil ich gesundheitlich mit meinen Augen so beeinträchtigt war, dass ich außerhalb des Bereichs lag, in dem man zur Wehrpflicht herangezogen werden konnte. Und deswegen sehe ich es vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist wichtig, den jungen Leuten mal zuzuhören und vor allen Dingen sich darüber Gedanken zu machen, wie denn die Verteidigungsfähigkeit realisiert werden kann, wenn nicht auf diese Art und Weise und mit welchen anderen Möglichkeiten man das realisieren kann. Ich habe jetzt noch einen Song. Wir sind in der letzten Viertelstunde dieser Sendung angekommen und ich habe noch den einen oder anderen Hinweis. Den einen kann ich gleich anbringen, weil er nämlich auch eine Demonstration betrifft, die jetzt am kommenden Sonnabend auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden sollte. Da ging es um die Frage, soll die AfD verboten werden oder nicht? Diese Demonstration, die dort stattfinden sollte, mit einem alten Bus versehen und bestückt, ist heute Vormittag kurzfristig abgesagt worden aus Gründen, die ich nicht kenne. Es macht also relativ wenig Sinn, am Samstag um 12 Uhr auf den Bahnhofsvorplatz zu gehen, wenn man nicht ohnehin aus ganz anderen Gründen dahin gehen wollte. Ein Song zu der ganzen Thematik ist es nicht, aber es ist ein sehr schöner alter Song von Barry Maguire.
Thank you. Western world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Barry McGuire war das, Eve of Destruction. Und in eine ähnliche Zeit führt der folgende Song zurück von den Kinks, die ich immer wieder außerordentlich schätze, mit einem allerdings selten gehörten Song, Living on a Thin Line.
The stories have been told of kings in days of old, but there's no England now. All the wars that were won or lost somehow don't seem to matter very much anymore. All the lies we were told, all the lives of the people running round their castles are burned. Oh, I see change, but inside we're the same as we ever were. Living on a thin line,
Diesem Song von den Kings biegen wir auf die Zielgeraden unserer Sendung ein. Es sind noch 5 Minuten. Ich bedanke mich bei euch schon jetzt mal fürs Zuhören und eventuell fürs weitere Nachdenken. Es gibt ja immer wieder genügend Gelegenheiten, das zu tun. Wann auch immer, wo auch immer. Und die Gedanken, die kommen einem ja manchmal auch völlig ungeplant und ohne, dass man es darauf abgesehen hätte, eine neue Idee zu haben, kommt sie denn dann plötzlich an. Ich habe noch ein paar Veranstaltungshinweise für heute Abend mitzuteilen und was morgen in dieser Sendung hier so läuft. Im Hintergrund läuft schon unsere Schlussmusik in Jessica von den Allman Brothers. Und was die Veranstaltungen anlangt, beschränke ich mich auf den heutigen Mittwoch. Wir haben heute Abend im Haus Dacher-Röden ein Buchbingo mit Elke Werner um 19.30 Uhr. Ein Bingo-Spieleabend im Buchasyl mit amüsanten Gesprächen zu Literatur, Gott und der Welt. Das macht wirklich Spaß. Und zu gewinnen gibt es dabei feine Buchpakete, aber man sollte sich anmelden im Haus Dacher-Röden und als Eintritt kostet es ein Buch, steht in der Ankündigung drin. Im Haus Dacher-Röden, Anger 37, heute Abend um 19.30 Uhr. Und wer sich mit irischer Musik beschäftigen will, heute Abend ebenfalls um 19.30 Uhr, der kann in die Thomaskirche in der Schillerstraße kommen, denn dort tritt auf Jana mit einem Celtic Midwinter, irische Weihnacht. Wenn es draußen kalt und dunkel wird, präsentiert Jana ihr stimmungsvolles Weihnachtsprogramm. Celtic Midwinter heißt es. Es erklingen alte und neue Lieder, die in Irland, Schottland und England zur Weihnachtszeit gesungen werden. Die winterlich-weihnachtlichen Songs sind abwechslungsreich arrangiert, traditionell und modern, winterlich sowie frisch. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 25 Euro, im Vorverkauf 20 Euro. Und heute Abend um 20 Uhr haben wir im Haus der Sozialen Dienste im Juri-Gagarin-Ring 150 Stopok. Texas meets Ruhrgebiet. Gebiet mit EAT geschrieben. Stophock ist ein Sänger und Musiker, deutschsprachig, ein Singer-Songwriter und großartiger Gitarrist. Seine Musik ist eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm and Blues und Country. Heute Abend, wie gesagt, im Haus der Sozialen Dienste im Juri Gagarin-Ring. Das sind die Veranstaltungen für heute, die ich erwähnenswert fand. Und für alle weiteren Veranstaltungen ab morgen ist dann im Morgigen unterdessen die Kollegin Christine zuständig. Sie hat aber auch noch Wortbeiträge. Sie hat einen Zettelkasten, wie so oft am Donnerstag. Sie präsentiert die Filme der Woche, ich nehme an, mit einem Gesprächspartner aus dem Kinoclub. Sie hat Proben und Gespräche zum Musiktheater Novemberkinder. Sie hat einen Rückblick auf den Thüringer Jugendlandtag vom 22. und 23. November. So viel für das zum Programm von Christine morgen. Im Unterdessen wieder von 9 bis 11 und diese Sendung, die jetzt gerade läuft und in der ich in die letzten Sekunden komme, wird heute Abend um 18 Uhr wiederholt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Tschüss, euer Reino.